Dithmarscher Rotkohl.
Der linke Podcast.
Moin!
Hier ist der Dithmarscher Rotkohl.
Der linke Podcast.
Mit Lars und
Thomas.
Hallihallo.
Hi.
Na du?
Hi.
Lang nicht gesehen.
Ja, und doch wiedererkannt.
Ja, weil irgendwie hatten wir die letzte Sendung ein bisschen zeitiger aufgenommen, ohne dass es jemand gemerkt hat, wenn ich es nicht verraten hätte jetzt. Und deswegen, wir haben uns jetzt echt lange nicht gesehen.
Ne? Das stimmt. Schon so ein paar
Wochen. Hast mich gar nicht mehr lieb, ne?
Doch, immer noch. Doch, ich hatte dich immer noch lieb, Alter. Das kannst du vergessen. So schnell geht das nicht.
Schade, schade, schade.
Ach du.
Wollen wir gleich einsteigen?
Ich würde sagen, ja.
Ja, dann ja, sag doch mal, was du Tolles an Musik draufgepackt hast.
Also ich habe mich für Jen Iver entschieden oder Geneva oder Jennifer oder auch einfach die Sängerin Jennifer von Jennifer Rostock, die mit ihrem Soloprojekt durchstartet. Und das ist vom Album Nackt. Und ich bin drauf gekommen, weil ich nämlich gerade ihr Buch höre. Also ich höre das gerade auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Habt ihr vielleicht so ein bisschen gehört, dass das in die Presse gekommen ist, weil der NDR sie nicht eingeladen hat, obwohl er sich die Exklusivrechte gesichert hatte für das Buch.
Da war was,
ne? Das war doch diese Nummer und da musste ich natürlich sofort dann die Künstlerin unterstützen und entsprechend dann das Buch mir mal anhören.
Ja, jetzt und kannst du das irgendwie nicht promoten woanders, weil erst muss es dort in dem Programm
genau,
laufen.
Genau, ne? genau.
Ist sowas. Auch geil, ne?
Ja, genau. Also Exklusivvertrag und dann sagen sie, nö, Pustekuchen. Also es ist alles so ein bisschen diffizil und komplex da, egal wie, was man davon hält. Ich habe mir das Buch auf jeden Fall, also ich lese es immer noch gerade, ich bin immer noch dabei, aber da muss ich sagen, ja, bin ich bei zwei verschiedenen Liedern hängen geblieben und die sind auch auf der Playlist, also beide zusammen. Das andere, das erkläre ich gleich. Dies hier, das erste nämlich, das ist Mädchen, Mädchen, featuring Lucy von Org. Wer die noch kennt,
weil ich ein Mädchen bin.
Weil ich ein Mädchen bin, genau. Dieses Lied ist zu verstehen als Fortsetzung von Weil ich ein Mädchen bin. Und thematisiert so ein bisschen so, was es auch bedeutet, ein Mädchen zu sein. Und gerade in der heutigen Zeit, dass das nämlich alles gar nicht so lustig ist, wie es in dem ersten Lied rüberkommt, sondern dass das eigentlich ganz schön hart sein kann, dass Menschen oder Männer ungefragt meinen, sie müssten Frauen angrapschen oder ihnen irgendetwas in Drink mixen oder. Das ist nämlich alles überhaupt nicht so lustig und das thematisiert dieses Lied. Und ich finde es total klasse, dass auch die Originalsängerin halt da auch mit dabei ist und das ganze Thema nochmal bespielt. Mädchen, Mädchen von Jen Iver featuring Lucy van Ork.
Frag an der Bar, ist Luisa da? Zahl die Nacht auf Raten, nur die Drinks zahl ich bar. Noch nicht mal zwei, Ginny Bitch mal drei. Fremde Hände, fremder Schweiß, lass mich mal vorbei. Warten auf Wannabe, warten auf Godot. Zieh in meiner Vogue, jeder Mann ist Show. Auch wenn mich stimmt, alles stimmt, weiß ich nie, ob alles stimmt, weil ich ein Mädchen bin. Hand aufs Glas, wenn ich feiern geh, weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Pass ich immer auf, ist ja kein Problem, ist ja mein Problem. Mädchen, Mädchen. Hand am Arsch, wenn ich feiern geh, weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Bin ja selber schuld, wenn ich mich beweg, wie ich mich beweg. Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin. Setz mich zu dir hin. Hab alles im Blick, aber nicht dich im Sinn. Mach mein eigenes Ding, zu meinen eigenen Gin. Ja, yeah. Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. Auch wenn ich weiß, was das heißt. Denn das heißt, dass es meist nicht so leicht ist für mich, wie es für dich ist vielleicht. Du sagst, wir sind gleich und du meinst, dass das reicht, weil ich ein Mädchen bin. Und du nicht weißt, was das heißt. Hand aufs Glas, wenn ich feiern geh. Weil ich ein Mädchen bin, Mädchen bin.
Finde ich cool. Auch wenn es eine böse Message ist, was so beschrieben wird, aber das Lied an sich finde ich cool.
Also das ganze Album Nackt, ich empfehle es wirklich. Es ist von vorne bis hinten wirklich gut. Die Texte sind echt gut und auch das Buch empfehle ich jetzt einfach mal so. Ich kriege nichts dafür, das ist auch kein, egal. Thomas, was hast du denn als er dann auf die Playlist gepackt?
Ich habe mich beim ersten Lied für das Lied New Day Will Rise von Yaval Raphael entschieden. Wer die junge Dame nicht kennt, Yaval ist eine israelische Sängerin, deswegen sie ist beim Eurovision Song Contest für Israel gestartet. Für sie ist Musik so eine Art Therapie geworden, weil sie hat das Attentat, also den Terrorangriff vom 7. Oktober 23 nur knapp überlebt, indem sie sich in einem Schutzbunker verkrochen hat, muss man schon sagen. Ein Schutzbunker, der für 10 Personen ausgelegt war. Sie waren mit 50 Personen drin und es haben, glaube ich, nur 14 Personen überlebt, weil die reingeschossen haben und Handgranaten reingeworfen haben. Und sie hat sich da 8 Stunden unter einer Leichen versteckt und sie nutzt quasi das Singen und das Musikmachen als Therapie und ist damit angetreten. Und dieses Lied ist etwas Besonderes, weil wenn man ganz genau dieses ganze Lied sich anhört, sie singt da mindestens mit 3 verschiedenen Sprachen. Also es ist Hebräisch, ja. Französisch und Englisch habe ich gehört. Weiß ich nicht, ob da noch mehr sind, aber die 3 Sprachen habe ich zumindest verstanden.
And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day. The only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by. But we will stay, even if you say goodbye. And then we'll see. Tu dis adieu, tu ne partiras jamais. De l'arc-en-ciel dans mon ciel bleu, mes couleurs dans le gris, maman se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée. La seule chanson que mon piano peut jouer.
Das fasziniert, wie schnell die Sprachen wechseln kann. Also das musst du erstmal hinkriegen. Weil ich glaube nicht, dass du das so einfach im Kopf so hinkriegst, weil sie wird ja auch, naja, wenn sie das lang genug macht, denkst du wahrscheinlich auch in der Sprache, in der du dann bist, oder?
Ja, also ich sag mal so, also ich finde das Lied sehr schön. Es ist einfach so, die Message dieses Liedes ist sehr gut. Also finde ich jedenfalls, lässt mich einfach, also mich lässt diese ganze Situation einfach so sprachlos zurück. Also ich finde es, wie gesagt, das Lied ist schön und
Hast du denn ein schöneres Lied?
Nee, schön, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber auch deswegen, weil es um das Thema ist nicht schön. Ich habe wieder Jen Ivar, also wieder.
Jenny.
Jenny, genau. das Lied heißt Seebrücke. Und das hat mich ganz hochdoll, also ganz doll beeindruckt. Erstens, weil ich auf dieser Seebrücke, von der sie singt, auch schon gestanden habe. Sie kommt ja von Usedom, aus Zinnowitz, beziehungsweise aus Wolgast, aus der Nähe von Zinnowitz. Und es geht da um die Seebrücke in Zinnowitz. Und da geht es um ihr kleines Ich. Und wenn man das Buch gelesen hat, beziehungsweise gehört hat, dann weiß man, sie hat Missbrauchserfahrungen hinter sich, etc. Und dieses Lied thematisiert das. Auch den Weggang von ihrem Vater, der die Familie relativ früh verlassen hat und so weiter und so fort. Und da sind viele Schicksalsgeschichten drinne verarbeitet in diesem Lied. Und sie sagt, sie hat das unter Tränen eingesungen und ich finde, das hört man auch. Und ich will jetzt gar nicht weiter labern. Seebrücke von Jen Ivar.
Schreien es in die Nacht, Nordwind in den Haaren, ganz alleine auf der Flucht vor dem, was da geschah. Vor den ganzen Männern, die wie Väter sein sollten, um den einen zu ersetzen, den einen, der uns nicht wollte. Die Lüge und den Scherbenhaufen zugedeckt, ein Lächeln drauf, alles gut versteckt. Unter dem letzten Hemd und Sternenstaub, denn für uns kam die Liebe auch in dunkler Gestalt. Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Raufwassertapete, die Zeiger bleiben stehen, wie sehr grausam es macht, dass die Zeit nicht vergeht. Wir hätten niemals überlebt, hätte ich dich nicht verlassen. Unsere Kindheit war zu kurz und wir zu früh schon so erwachsen. Doch ich hab dich nie vergessen in all den Jahren. Wir sind, wer wir sind, weil wir waren, wo wir waren. Du bist noch immer auf der Seebrücke und all die ganzen Jahre hast du dort auf mich gewartet. Noch ein paar Schritte bis zur Seebrücke, dann bist du nicht mehr allein. Wir hauen hier ab und du bleibst bei mir und ich halt dich fest. Ich halt dich fest. Unsere Tränen sind der Grund, warum die Ostsee salzig schmeckt.
Ja, Missbrauch ist kein schönes Thema. Nee. Und es hält so lange nach. Das ist, das unterschätzen ganz viele.
Ein Leben lang.
Ja.
Und deswegen habe ich auch das da auf die Playlist gepackt, weil ich gedacht habe, es muss viel mehr der Fokus auf die Menschen, die betroffen sind, davon gerichtet werden. Damit dieses Stigma, was auch erlebt wird, endlich weggeht.
Ja, wir reden manchmal viel zu viel über die Täter und nicht über
Richtig.
Die Opfer.
Was meine ich damit? Und es geht um die Opfer. Und es geht darum, dass diese Opfer nichts falsch gemacht haben. Nichts falsch gemacht haben. Das ist teilweise in unserer Gesellschaft das immer noch anders gesehen. Und wie bestimmte Dinge in dieser Gesellschaft wahrgenommen werden oder wie bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft totgeschwiegen werden. Und das ist, ich möchte gerne das mehr in den Fokus stellen, dass wir an der Seite der Menschen stehen, denen sowas passiert ist und nicht andersrum. So, Thomas, jetzt kommst du nochmal.
Ich habe mir auch ein sehr ruhiges Lied ausgesucht. Dieses Lied habe ich zuerst im Radio gehört, weil ich nicht aufgepasst habe, muss ich dazu sagen. Ich wusste, dass die Platte rauskommt und ich wusste auch, dass noch eine Single vorher rauskommt. Ich wusste aber nicht, welche und ich habe nicht aufgepasst an dem Tag. Und irgendwann höre ich es im Radio und denke mir so, die Stimme kennst du, aber eigentlich klingt das anders, ganz anders. Die Rede ist von Jan Garchow, also Monchi, den Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Er hat ein Liebeslied geschrieben für seine Tochter, weil er ist Vater geworden. Er verrät nicht wann und er verrät auch nicht mit wem. Das geht auch keinem was an, wenn er das nicht veröffentlichen will. Aber dieses Lied ist komplett anders als alles, was Feine Sahne Fischfilet vorher gemacht haben. Und deswegen rede ich jetzt auch gar nicht weiter, sondern hört einfach mal rein. Es ist einfach nur genial.
Steh vor 10.000 Leuten und denk nur an dich. Alle sagen, du siehst aus wie ich. Aus sterilen Räumen hol ich euch ab. Nur noch ein letztes Lied schreien wir durch die Nacht. Deine Haut an meiner Haut, willkommen zu Haus. Deine Haut an meiner Haut, hab nie an Wunder geglaubt. Deine Haut an meiner Haut, willkommen zu Haus. Deine Haut an meiner Haut.
Ich sag nur so, ne? Perspective Change. Perspektivenwechsel.
Ja.
Das, was passiert, wenn du Kinder kriegst.
Ja, und wir waren letzte Woche auf dem Konzert von Feine Sahne Fischfilet in Flensburg im Deutschen Haus. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, Aber er stand auf der Bühne und hat unter Tränen dieses Lied gesungen. Und die Hälfte vom Saal hat einfach mitgeheult.
Ja, sicher.
Ja.
Es ist auch was Positives. Ja, guck mal, Thomas heult auch schon, weil er da wieder dran denken muss. Und ja. ich heule gleich, weil ich das voll nachvollziehen kann.
Genau, ich kann das auch. Ich war bei beiden Geburten von meinen Söhnen dabei und ich weiß ganz genau, wie er sich gefühlt hat.
Alles, was ich bisher gehört habe an dem Song, kann ich zu 100% teilen. Aber es ist schön, das als Ende unserer Lieder zu haben, muss ich sagen. Weil es lässt einen nicht ganz so deprimiert zurück. Und man weiß auch immer wieder, wofür man eigentlich das macht, was man macht, finde ich.
Für Monchi.
Nee, nicht für Monchi. Oh, Blödbacke. Echt? Ja, aber trotzdem auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, lieber Monchi. Willkommen im Club. Ja. Ich hoffe, du hast deine Kinder so lieb, wie sie sind. Und das zeigst du ja schon mit dem Lied.
Er hat ja so ein schönes Lied, wo er über seine Eltern singt, wo er quasi mit, weiß ich nicht, 14, 16 so eine Bullenkarre anzündet und wie viel die gekostet hat. Und dann kurz vorm, also kurz davor sind die Eltern, dass sie sich scheiden lassen. Ne? Und er singt in dem Lied, wenn ich mal Vater werde, dann hoffe ich werde so wie ihr. Ganz egal, was ich für Scheiße baue, aber ich stehe zu dir.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr schönes, sehr schöner Abschluss. Und gerade jetzt wollen wir nochmal die sagen, was hast du denn Schönes erlebt? Rubrik, die wollen wir gerne jetzt noch beginnen.
Jo.
Und Thomas, was hast du denn Schönes erlebt? Also haben wir ja gerade schon gehört.
Ich war
gehört.
Auf dem Konzert von Feine Sahne Fischfilet.
Ja.
Es hat lange gedauert, bis die neue Platte rauskam, fast 2 Jahre. Ich weiß gar nicht, das war unser drittes, viertes Konzert bei denen. Ich weiß es nicht. Ich habe es aus den Augen verloren. Flensburg war da noch nie dabei. Es war einmal, ich glaube, Kiel und einmal Hamburg.
Kiel, glaub, Hamburg, dann, Lübeck, sowas, ne? Bestimmt. Riders Café oder so.
Lübeck? Nee, weiß ich nicht. Nee, Lübeck glaube ich nicht. Vielleicht war es auch erst 2 Mal und dann war das jetzt das 3. Kann auch gut sein. Aber es war so komisch. Das ist so ein altes, naja, ich würde sagen, es ist wie ein Opernhaus, das Deutsche Haus in Flensburg.
Ich kenne das, ich war da.
Und ich dachte so, okay, im Vergleich zu den anderen, wo wir vorher waren, ist das halt sehr klein. Und ich dachte so, das geht nicht gut, das reißt der ab. Das hat er dann auch gesagt, wir sollen die Sitzbänke von den Rängen schmeißen und sollen uns Platz machen zum Poken. Und haben wir nicht gemacht, wir waren artig. Aber ich weiß nicht, warum man Sitzplätze oben hat, weil es hat keiner gesessen. Also, und das Publikum war diesmal deutlich gemischter, als ich es auf den anderen Konzerten wahrgenommen habe. Es waren auch jenseits meiner Altersgrenze noch Leute da. Also ich sag mal so 60, 65 war auch da. Es waren aber auch Leute da, die, naja, wo du gefühlt noch nach einem Ausweis fragen musst. Dürft ihr überhaupt ohne Mutti-Schein noch raus?
Wahrscheinlich war Mutti mit.
Das kann auch sein. So. Neben uns, 5 Plätze neben uns, waren eine junge Familie. Die Eltern, naja, ich würde sagen, die waren so das Alter von Monique, also so bei 40, ne? Entschuldigung, mein Schatz. Und die hatten eine 5-Jährige dabei mit Mickey-Mäusen auf dem Ohren. Ja. Also mit Schallschutz. Und das war so geil, wie die Kleine abgehottet ist, ne? Ich meine, die Große auch, aber und der Papa, der saß nur da und hat immer den Kopf geschüttelt.
Aber es ist ja, das ist ja auch die Erfahrung, die ich gemacht habe bei dem U-Konzert, ne? Diese, das ist so verbindend plötzlich wird. Also solche Konzerte, dass da jung und alt zusammenstehen und irgendwie feiern, das finde ich halt großartig dann bei bestimmten Sachen. Auch wenn man sagen muss, Feine Sahne ist ja nun wirklich nicht bekannt irgendwie. Also das ist halt so Punkrock, ne, irgendwie, ja. und halt auch politischer Punkrock, und da geht halt die Luzi ab. Ja. So, das weiß man irgendwie. Und dann, wenn man sich dann anfängt zu wundern, dass auf einmal junge Familien da sind und dann, ne, und jung und alt und so, und du denkst, was ist passiert? Ich sag euch, was passiert ist. Wir werden alle älter.
Wir kriegen Kinder.
Hm? Wir kriegen Kinder. Und dann gehen wir als Familie da halt hin. Das ist halt passiert. Und das ist auch okay so. Und ja, es wird irgendwann dann die junge, coole, hippe, neue Punkband geben irgendwie, oder die halt solche Musik macht, wo die ganz Jungen und Wilden sich wieder relaten können mit. Also insofern, ich finde das total klasse, dass das so im Fluss ist und dass es halt auch nicht immer so eindimensional ist.
Aber wir können ja mal kurz eine Quiz-Sendung machen, lieber Lars, und das hier mal kurz unterbrechen. Auf welchem Konzert warst du mit deinen Eltern?
Ja, die Dubliners zum Beispiel.
Oh, geile Band.
Ja, Das ich, ja, finde ich auch. Also ich finde das jetzt gar nicht schlecht, was ich mit, wo ich mit meinen Eltern war. So.
Haben die dich da hingeschleppt oder du sie?
Die haben mich, nee, haben die nicht. Ich wollte mit. Also ich weiß, die haben total geschwärmt. Die haben das irgendwie einmal gesehen. Das war damals hier im Palazzo in Palen. Und
die Dubliners waren in Palen?
Die Dubliners waren jedes Jahr in Palen. Die haben immer ihre Tour da angefangen.
Aha.
Ja, oder okay. Beendet, je nachdem, eins von beiden. Und also da war ich mit denen zusammen und dann, ach, alles Mögliche. Aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagen könnte, ich war jetzt irgendwie bei Rockkonzerten oder so mit denen. Nee, das war nicht. Nee, also das Dublin, das war zum Beispiel eine so eine Sache, an die kann ich mich einfach gut erinnern, weil ich mit meinen Eltern noch nie so vergnüglich und so lachend irgendwie irgendwo bei irgendeinem Konzert an einer Veranstaltung gesessen habe.
Ich war mit meinen Eltern mal zu einem Konzert von Reinhard May.
Oh, cool.
Ja, ich wusste, dass meine Eltern ihn hören und ich habe auch ein paar Lieder gehört und dann habe zu der Zeit tief in Bayern gewohnt mit meiner damaligen Freundin und ja. Er hat halt in Hof gespielt oder Bayreuth, Hof? Nee, ich glaube in Hof. Und das liegt ja direkt an der Grenze zu ja. Thüringen und dann haben wir einfach zwei Karten mehr geholt und haben gesagt, hier, ihr kommt vorbei. So, und dann war das geil, weil er hat auch auf dem Konzert dann angesprochen, dass so viele jetzt quasi mit ihren Kindern hier sind und ich dachte so, ey, ich bin locker schon 28, 25, keine Ahnung. So als Kind fühle ich mich jetzt nicht mehr. Aber natürlich war ich ja, dadurch, dass ich meine Eltern hatte, war ich ein Kind.
Auf meinem Konzert, also als wir in der Death Metal Band gespielt haben, damals mein Bruder und ich, da war mein Vater tatsächlich auch als Gast. Der war richtig hartes Fan, vorne halt auf in der ersten Reihe. Das war total witzig, weil das habe ich vorher noch, hätte ich nie gedacht, dass er das macht jemals. Und dann bin ich tatsächlich mit meinem Vater, also meine Mutter nicht, aber mein Vater ist nach Wacken gekommen. Und wir haben uns Motorhead zusammen angeguckt. Und er mit Motorhead T-Shirt auch weit vorne, hat sich noch darüber aufgeregt, dass es ja immer so laut ist. Was ich gesagt habe, Papa, das ist Wacken, das ist ein Open-Air-Konzert. Ja, aber warum muss das denn so laut sein? Ich sage, ja, Papa, weil es ein Open-Air-Konzert ist. Wenn du weiter hinten stehst, ist es auch nicht so laut. Ach so, ich sage, ja, guck mal, hier sind Ohrstöpsel. Dann hat er Ohrstöpsel gekriegt mit so einem Filter drin und dann ging das dann auf einmal wunderbar. Da hat er dann abgehottet und das war sehr lustig, muss ich sagen. Das sind so Erinnerungen, wo ich dann sage, okay, so uncool waren meine Eltern dann doch nicht. Wie ich das vielleicht selber mal gedacht habe. Also was das angeht, was diese Musik angeht. Weil mein Musikgeschmack war ja zu der Zeit auch echt ein bisschen speziell. Kann man ja nicht anders. Aber Dublin, das konnten wir uns sofort drauf einigen.
Das zweite Konzert, wo ich mit meinen Eltern war, war Silbermond. Da haben wir schon in Lübeck gewohnt. Das war mit Monique. Und wir haben meine Eltern nach Kiel eingeladen und haben uns Silbermond angeguckt. Das war auch schön. Aber das ist auch schon lange, lange her, wenn ich mir die Platte angucke. Also ich glaube, das muss 2007, 2008 sowas gewesen sein. Das ist schon eine Weile her. Wir haben erschreckend festgestellt, dass wir jetzt im Januar schon 20 Jahre zusammen sind.
Das habt ihr euch beide gewundert. Hast du?
Wo ist nur die Zeit geblieben?
Na, jetzt überlege ich gerade, wie lange wir zusammen sind. Das ist irgendwie.
Na, so lange sind wir noch nicht zusammen, Hase.
Das stimmt, Schatzi, das stimmt. Ich meinte, es war meine Frau.
Ach so.
Aber gut, es sind 18 Jahre. Also es dauert, es ist schon auch fast so lange.
So, wir sind total abgedriftet.
Stimmt.
Was hast du noch Schönes erlebt, Lars?
Ich war natürlich wieder mal in Heiterbu.
Ach nee,
zwei Wohnsitz. Also über Pfingsten, genau, war ich wieder in Heiterbu. Da habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen Handy-Detox gemacht. Das heißt, ich habe Handy mal ausgeschaltet, weggepackt und habe mal versucht, einfach nur im Jetzt zu sein, weil das nämlich gar nicht so einfach ist in diesen Zeiten irgendwie nicht ständig irgendwie an Nachrichten zu hängen und so und auch mal nicht sofort zu antworten. Das muss man auch ganz schön aushalten können. Nicht, Thomas? Das mal auch ein bisschen zu lernen, das wieder auszuhalten, dass man nicht gleich innerhalb von 10 Minuten irgendwas beantwortet oder auch mal einen Tag tatsächlich aushält oder noch länger am besten. Das tut mir aber tatsächlich sehr gut. Und ich bin zwar total kaputt gerade und habe aber letzte Woche noch was anderes Schönes erlebt, und zwar meine berufliche Weiterbildung. Ich mache gerade eine Ausbildung zum systemisch-integrativen Coach und da ist gerade das losgegangen und auf diesem Wege grüße ich einfach mal alle TeilnehmerInnen. Muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt in einer Gruppe gelandet, die viel Verständnis aufbringen kann. Wir sind alle so, ich sag mal, im mittleren Alter und das ist angenehm und sehr gut gerade. Könnte auch ganz anders sein. Finde ich, gerade in solchen Fortbildungen geht es auch immer ans eigene Eingemachte. Also das heißt, das hat immer ganz viel mit einem selber auch zu tun. Und da bin ich ganz froh, dass ich da Leute gefunden habe, in denen man sich auch öffnen kann. Thomas. Du hast da was hingelegt.
Naja, ich habe ja auch noch was erlebt.
Achso, dann erzähl
es doch mal. Es war ja Pfingsten und wie immer am Pfingsten war ich zum Pfingstwochenende, also zum Staffelwochenende der Rettungshundestaffel. Ja. Und wir machen da ja immer so ein paar Geschicklichkeitsspiele für Zweibeiner, für Vierbeiner und so weiter. Und ein Spiel gab es, das hat man letztes Jahr schon gemacht, da war ich aber nicht da. Das ist dieses Jahr wiederholt worden und ich war da. Und zwar war das ein Hunderennen.
Und du hast gewonnen.
Nein, aber mein Hund hat immerhin in seiner Kategorie den dritten Platz belegt.
In der Kategorie Paddel mit Locken, oder?
Nee, dann wäre er ja Platz 1.
Sehr schön, den dritten Platz steht da.
Ja.
Dann lass mich mal kurz, also auf einer Schiefertafel, Leute. Mhm. Hunderennen 2025, Rettungshundestaffel Westholstein e.V., dritter Platz. Sehr schön. Dithmarschen und Steinburg sind da auch noch.
Genau, weil das sind unsere beiden Einsatzorte.
Böse Windräder. Also Windräder und ein Mensch, der nicht Thomas sein kann, mit einer Käppi drauf.
Den Bauch kannst du gar nicht sehen hinter dem Hund.
Da ist gar kein Bauch.
Ja, eben. Bei mir auch nicht. Außerdem habe ich keinen Labrador.
Nein, das stimmt wohl. Das ist kein Labi, aber das ist, also ist schön. Nicht gut. Er hat das wirklich hingekriegt. Er ist damit gerannt oder wie? Oder musstest du auch mitrennen?
Nein, nein, er musste allein rennen. Und letztes Jahr war es so, meine Frau hat ihn quasi alleine losgeschickt, weil ich war zu dem Zeitpunkt gerade nicht da, weil ich noch was anderes vorhatte. Und diesmal konnte sie ihn quasi festhalten und das Go geben, ihn dann loslassen, als es soweit war. Und ich war am anderen Ende und habe gesagt, Amigo, komm. Und da rannte er natürlich ganz schnell zu mir. Und damit haben wir den dritten Platz belegt in seiner Altersklasse. Ganz stolz.
Sehr schön.
Und nein, es gibt mehr als drei Hunde in seiner Altersklasse. Ich habe das Gesicht gesehen. Lacht dir auf der Zunge, ne?
Das hätte ich nie über die Lippen gebracht.
Nein, nein.
Amigo ist ja wirklich, ist ja auch ein aktiver Hund. Und der hat ja auch Lust. Ja. Meistens. So, meistens hat er Lust.
Ja. Wenn es nicht gerade im dichten Unterholz ist oder Dornenstrücke gestrüppt, das mag er nämlich überhaupt nicht, ja. Dann passt das auch. Oder es regnet nicht. Ne?
Also. Ah ja, gut. Also das mit dem Regen, also ich kann da auch Geschichten drüber erzählen über Haustiere und Regeneigenarten. Das ist sehr, sehr lustig auch. Aber das füllt jetzt, weil wir reden ja, wir wollen ja gar nicht über die Haustiere und ihre Eigenarten reden. Das wäre eigentlich schön, ne? Aber wir wollen über was ganz anderes reden. Liebe
ja,
Leute.
Aber du kennst ja das Problem, ne? Wenn der Vorspann so lange dauert, dann,
ja,
du dann weißt aber schon, es ist eigentlich eine 2-Stunden-Sendung.
Das ist ja genau der Punkt. Deswegen machen wir jetzt ja auch den Break. Wir beide haben uns das nicht so leicht gemacht. Also ich wusste, wir wollen so eine Sendung machen. Mir war klar, wir müssen so eine Sendung machen. Thomas war das auch klar, dass wir das müssen, also über dieses Thema reden. Aber haben wir Bock da drauf, Thomas? Eigentlich,
doch,
da hatten
doch,
wir
in gewisser
eigentlich
Weise
Bock.
Haben wir Bock.
Ja, haben wir auch, aber es ist nicht so einfach, muss ich sagen. Weil eigentlich ist das jeden Tag so, dass irgendwas kommt, wo man wieder sagt, das hat er jetzt nicht gemacht, das haben die jetzt nicht gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Sind die wirklich so? Kann das angehen?
Naja, eigentlich können wir ziemlich jede Woche eine Sondersendung machen, aber darauf haben wir gar keinen Bock.
Das ist der Punkt. Es ist ja nur noch negativ. Also aus unserer Sicht, ich sage jetzt mal ganz bewusst, diese Sendung ist natürlich, auch unsere, stellt natürlich unsere eine Meinung dar irgendwo. Und trotzdem versuchen wir das so, also ich sag mal nicht sachlich, also es ist ja immer so ein Wechselspiel, aber wir haben hier auch sachliche Fakten, liebe Leute.
Statistik nennt sich das.
Das nennt sich Statistiken. Und genau, wir haben hier eine ganze Menge zusammengetragen. Also Thomas hat dicht beschriebene Seiten hier und ich habe auch mir einiges an Recherche da vorher durch den Kopf gehen lassen und das hat mich schon wieder an den Rand gebracht. Ich habe mich teilweise echt aufgeregt. Es war gerade nach dem Detox auch nicht so ganz einfach. Aber es gibt auch ein paar Sachen, wo ich dann sage, meine Güte nochmal, hätte das nicht gleich sein, hätte man das nicht einfach viel unaufgeregter machen können. Und jetzt sagen wir euch das Thema, worum es heute geht.
Das Sie ja noch nicht gesehen haben.
Das wir bisher noch nicht genannt haben, weil wir die ganze Zeit uns drum rumdrücken. Aber Thomas, jetzt sag doch mal, worum geht's heute genau?
Also unsere Sendung heißt Faules Volk. Weil genau das hat Herr Merz und andere, es gab ja mehrere Personen aus der Union, die in dieselbe Kerbe geschlagen haben. Es geht um solche Aussagen wie die von Herrn Merz. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht halten können. Oder eben auch die Aussage, warum leisten wir heute mit 45 Millionen Erwerbstätigen nicht mehr Arbeitsstunden als vor 30 Jahren? Da hatten wir 7 Millionen Erwerbstätige weniger. Oder gewaltige Kraftanstrengung ist nötig, um das Land wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Dazu müssen wir auch alle mehr arbeiten. Dazu gab es dann auch mal eine Frage in einer Talkshow an Herrn Lindemann, wer genau denn zu wenig in Deutschland arbeitet? Die Rentner. Ja, ihr habt richtig gehört. Also genau die Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und jetzt ihren verdienten Ruhestand haben, die sollen mehr arbeiten gehen. Ja, ist in Ordnung. Der Kanzleramtsminister Frey findet zum Beispiel, wir müssen alle aufpassen, dass wir vor lauter Work-Life-Balance die Arbeit nicht aus dem Blick verlieren. Was ist denn dieses Work-Life-Balance? Weißt du das?
Also es soll ausgeglichen sein zwischen beruflicher Betätigung und eben auch Freizeit beziehungsweise nicht Freizeit, das ist eigentlich falsch, sondern es geht um Rekreationszeit. Das heißt, um wieder richtig arbeiten zu können, dass man auch entsprechend auch genug sich erholen kann davon. Dieses Work-Life-Balance, diese ganze Diskussion, die fing an, Anfang der 2000er, da ging das los, das weiß ich nämlich noch im Zusammenhang mit der Pflege, da ging es nämlich auch darum, dass man versucht hat, der Pflege eine bessere Work-Life-Balance zu bescheren und damit hat man ja auch einiges, also übrigens auch CDU hat damit damals geworben, dass es ja viel besser wäre, wenn wir bestimmte Sachen machen, damit es dann die Work-Life-Balance besser ist, also Pflegende müssen nicht mehr so viel arbeiten und so weiter. Ich mache das jetzt extra am Pflegen fest, aber das ist ja im ganzen System sozusagen vorgesehen. Und da geht es einfach darum, wir arbeiten viel, wir arbeiten jetzt massiv Überstunden, also wir als Menschen in diesem Land arbeiten mit massiven Überstunden, also da gibt es genug Statistiken drüber, die belegen, dass die Deutschen noch nie so viel arbeiten wie jemals zuvor.
Stopp, da muss ich einschreiten.
Erzähl.
Weil es wird immer davon geredet, dass die Pro-Kopf-Arbeitszeit in Deutschland kontinuierlich sinkt und Deutschland im Vergleich zu wenig arbeitet.
Ja.
Sogar das Arbeitgeberfreundliche Institut für deutsche Wirtschaft, kurz genannt IW, widerspricht da etwas. Denn diese zeigen, dass wir seit 10 Jahren einen kontinuierlichen Anstieg der Arbeitszeit haben. Also 2013 waren es zum Beispiel noch 1013 Stunden, 2023 waren es schon 1036 Stunden.
Du kannst das nicht durch 52 machen. Du musst das durch die Arbeitstage teilen. Du musst Wochenenden rausrechnen und Feiertage.
Was aber da immer verschwiegen wird bei der Arbeitszeit, weil diese Jahresarbeitszeiten, da sind wir in Europa wirklich vergleichsweise niedrig. Da liegen wir beim OEC sogar auf Platz 4 und hinten, also der viertletzte Platz. Aber was wir in dieser Zeit schaffen, weil unser BIP ist nämlich pro Kopf mit 45.566 Euro im Jahr. Also Deutschland hat eine sehr produktive Volkswirtschaft. Da liegen wir nämlich im oberen Drittel. Mhm. Aber hast du denn eine Ahnung, warum unsere Jahresarbeitszeit eigentlich so tief ist im Vergleich zu den anderen?
Warum unsere das weiß ich tatsächlich nicht.
Das weißt du nicht. Weil das Statistische Bundesamt sagt, die Arbeitszeit bei Vollerwerb ist nämlich konstant geblieben. Bei Teilzeit ist die Arbeitszeit von 20 Stunden, die wir 2090 hatten, auf 18,2 Stunden 2012 gesunken und ist jetzt wieder ungefähr bei 20 Stunden angelangt. Aber das Problem ist, jede Teilzeitkraft, die nicht voll arbeitet, und deswegen ist sie ja eine Teilzeitkraft, weil sie nicht voll arbeitet, drückt die Jahresarbeitszeit runter.
Jetzt ist die Frage, ne, warum ist eigentlich so viel Teilzeit da? Ist das, weil die Leute nicht mehr arbeiten wollen?
Nein.
Oder ist es, weil sie keine höheren Stellen kriegen? Und jetzt.
Es gibt noch was anderes. Weil sie es gar nicht können.
Weil sie es gar nicht können, genau. Das sind nämlich drei Säulen der ganzen Nummer, nämlich. Die einen wollen tatsächlich nicht mehr. Also ich nehme jetzt mal wieder den sozialen Bereich, insbesondere die Pflege. Wenn du Vollzeit arbeitest, eine gewisse Zeit in diesem Beruf und du bist auf der falschen Station, sag ich jetzt einfach mal so, dann reduzierst du irgendwann deine Stunden. Habe ich am eigenen Leib erlebt. Ich konnte irgendwann keine Vollzeit mehr arbeiten, weil du eben keine Work-Life-Balance hast, sondern nur noch arbeitest und überhaupt kein Frei mehr kriegst. Ich sage das jetzt überspitzt, kein Frei. Natürlich gibt es immer 1-2 Tage irgendwann mal frei oder einen Tag zwischendurch mal frei, aber halt nicht so, dass du dich wirklich erholen kannst von dem, was du da tust. Und deswegen gehen viele in Teilzeit. Was aber bedeutet, dass natürlich dann eben, wie du sagtest, ne, dass dann ja mehr Leute da sein müssten, theoretisch, die diesen Job machen. Das ist ja nicht nur eine Kraft dann, die Vollzeit arbeitet, sondern es müssten ja eigentlich 2 dann da sein, wenn du jetzt eine halbe Stelle hast. Das ist aber nicht.
Naja, es gibt auch noch genügend, die gerne ihre Teilzeitstelle aufwerten würden und mehr arbeiten. Genau. Das funktioniert aber zum Beispiel nicht, wenn du nebenbei noch jemanden pflegst, wenn du für Kinder zuständig bist, weil wir haben nicht so viele Kindergartenplätze oder Kinderkrippenplätze, wie wir Kinder haben, obwohl wir einen gesetzlichen Anspruch haben, der leider viel zu wenig durchgedrückt wird, finde ich der Meinung. Also die Eltern klagen da viel zu wenig. Auch die Ganztagsbetreuung, was Schule angeht, ist noch nicht Licht. Die kommt, glaube ich, 26,
jetzt,
ne?
Jetzt nächstes Jahr.
Ja, also bin mal gespannt. Theoretisch könnte dann mehr Leute arbeiten, also mehr arbeiten. Ob sie das wollen, ist ja auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Weil, wenn du etwas mehr arbeitest, wir haben einen progressiven Steuertarif, der Einkommensteuer und hohe Sozialabgaben, dann wird das teilweise sofort wieder aufgefressen, das, was du mehr verdienst. Hier gäbe es eine ganz einfache Lösung, eine Steuerentlastung für kleine und mittlere Einkommen.
Ja, Teufelszeug.
Und vielleicht CDU. Und vielleicht mal ein Ausbau bei Kindergartenbetreuung und so weiter.
Also auch nur mal so, diese Bevölkerungsgrippe, von der wir gerade reden, die das insbesondere betrifft, das sind Frauen. Männer betrifft das auch, ja, aber langen immer noch nicht so viel wie Frauen. Frauen stellen da immer noch über 90% der Betroffenen, die eben so arbeiten müssen, weil sie diese Care-Arbeit machen. Das ist ein riesengroßes Problem. Und dann kriegen sie auch noch durch solche Steuergeschichten dann auch noch mehr extra Knüppel zwischen die Beine, wenn sie dann wieder mehr arbeiten wollen. Das ist schon hart. Also das muss ich schon sagen, das ist ein bisschen undifferenziert, wenn sich jemand hinstellt und sagt, wir müssen wieder mehr arbeiten. Achso, und noch eine Sache, ne? Also es wird immer so über die Jugend geschimpft oder über die jungen Leute. Also ich habe jetzt auch gerade eine Statistik gesehen, da ging es darum, wie viel arbeitet denn die sogenannte Gen Z, also die Menschen, die nach dem Millennium geboren worden sind, wie viel arbeiten die eigentlich? Und die arbeiten, und das muss man ganz deutlich sagen, ja, die haben einen anderen Anspruch an Arbeit, vollkommen richtig, den haben wir ihnen aber eingepflanzt. Das heißt, wir etwas Älteren haben angefangen, Systeme zu hinterfragen und wir haben es denen beigebracht. Aber die arbeiten trotzdem in 2 bis 3 Jobs.
Aber Lars, du darfst doch nicht vergessen, wir sind auch nicht Generation Merz.
Nee, genau. Wir sind nicht Generation Merz, wir sind später.
Bei uns war es schon so, dass ganz normal, also jetzt muss ich mal kurz die Ossi-Karte ausspielen, Entschuldigung, liebe Leute, aber wir hatten nun mal ein geteiltes Deutschland. In Ostdeutschland war das ganz normal, dass auch Frauen Vollzeit arbeiten, weil da die Kinderbetreuung ganz anders geregelt war. Im Westdeutschland gab es das eher nicht so sehr. Deswegen war es hier eher so, dass die Frauen sich meistens um Haus und Kinder gekümmert haben und erst die nachfolgende Generation dann angefangen hat, es wird immer alles teurer, wir müssen vielleicht doch auch als Frau arbeiten. So, dann hat man einen Nebenjob angenommen, Teilzeit, oder dann jetzt ganz neu, weil so viele Jahre gibt es das noch nicht, diesen Minijob. Bloß das drückt halt die Jahresarbeitszeit, weil du zählst Arbeitnehmer mit rein, aber du arbeitest ja bei weitem nicht so viel wie jemand, der Vollzeit arbeitet. Dienst auch nicht so viel, davon mal abgesehen.
Und man muss einfach sagen, auch so diese ganze Systematik, wie wir sie jetzt haben, ist ja genauso gewollt gewesen. Man wollte eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten haben, man wollte die Möglichkeit haben, mehr Köpfe sozusagen zu produzieren, hat dafür aber gesorgt im Prinzip, also nicht für mehr Köpfe gesorgt nachher, sondern hat einfach dafür gesorgt, dass es einfach viel mehr Teilzeitkräfte gibt in Deutschland, in den Betrieben. So, natürlich nicht in jeder Branche, also wir reden hier jetzt natürlich sehr viel von Branchen, die Frauen vor allen Dingen betrifft. Das muss man einfach auch echt immer wieder sagen. Das betrifft ganz, ganz, ganz viel die Frauen in dieser Gesellschaft, was ich total ungerecht finde, weil, also es kann nicht wahr sein in meinen Augen.
Also Herr Merz hat ja behauptet, also die Teilzeit arbeiten, quasi faul sind. Der DGB hat hier gesagt, Merz verknüpft die Frage unseres Wohlstandes mit dem Teilzeitangebot der Beschäftigten. Und das zu sagen, dass wir nicht genug arbeiten, ist respektlos gegenüber allen, die arbeiten. Pflege von Angehörigen, Kinderbetreuung, die psychische und physische Belastung steigt immer weiter. Und das alles spielt eine Rolle, doch die ignoriert Merz. Wer die Axt an den 8-Stunden-Tag anlegt, der vergisst den Gesundheitsaspekt vom Arbeitszeitgesetz. Und das mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu beschreiben, ist albern. Weil Herr Merz hat nämlich ein einfaches Rezept, wie man mehr arbeiten könnte. Wie das heißt?
Ich will es gar nicht wissen, aber sag.
Wir lösen den 8-Stunden-Tag auf.
Doch, das habe ich mitgekriegt und habe, ja.
Ja, er möchte jetzt nur noch eine Wochenarbeitszeit, eine Höchstarbeitszeit, die liegt ja jetzt auch schon bei 40 Stunden. Und die möchte er, weil dann kannst du ja zum Beispiel 4 Tage à 10 Stunden arbeiten oder 3 Tage à 12 Stunden. Und dann hast du ja im Prinzip genug gearbeitet für die Woche.
Das wird nicht funktionieren.
So, jetzt überleg dir mal kurz Vereinbarkeit, Beruf und Familie.
Das meine ich ja.
Wenn du 12 Stunden arbeiten gehst oder 10 Stunden,
Ja, also ich frage mich, wie gesagt, ich kopp jetzt gerade, ich habe echt gerade diese Brille der Pflege auf. Wir arbeiten sowieso schon im Schnitt 10 bis 11 Stunden, also Überstunden auf Deutsch gesagt, die wir jetzt haben. Die werden dann normal bezahlt, werden Überstunden übrigens auch, wenn man das will. Und dann sollen wir aber noch mehr arbeiten, weil das leuchtet mir halt so überhaupt gar nicht ein und ist vor allen Dingen gerade, wenn es um Vereinbarkeit, Familie und Beruf geht. Also da müsste Herr Merz ja dafür sorgen, dass die Kitas länger aufhaben, dass dieser ganze, ich sag mal, also
dass das erstmal ist ja, Kitas da sind.
Dass erstmal überhaupt Kitas da sind, damit die Eltern ja auch wieder mehr arbeiten gehen können. Alleine das muss ja schon gegeben sein. Also die ganze Infrastruktur drumrum um diese Arbeitsplätze muss ja viel mehr ausgebaut werden.
Die wir Arbeitsplätze brauchen.
Genau. Also das ist ja halt das Lustige an der ganzen Sache. Der Mann weiß nicht, wovon er redet, weil er nämlich damit eigentlich einen höheren Bedarf an Sozialleistungen, die er eigentlich ja angeblich nicht mehr so will, also und das ist ja so ein erklärtes Ziel immer wieder, dass er Sozialleistungen abbauen will. Diese Sozialleistung muss er aber vorhalten, damit die Leute überhaupt befähigt werden, diese Sachen machen zu können. Oder er nimmt ganz bewusst das in Kauf, sagt das so und macht das auch so und ihm ist scheißegal.
Aber weißt du, was er noch?
Was er da eigentlich tut, ja.
Aber weißt du, was er noch völlig ignoriert? Ist die Produktivität.
Richtig.
Die nachweislich nach 6 Stunden anfängt zu sinken.
Ja.
Und danach passieren Fehler und gesundheitliche Probleme nehmen zu. Und das Schönste ist, selbst die Unternehmen sind nicht begeistert davon, von seinem Plan und glauben, dass es funktioniert, weil nur 20% der Unternehmen glauben, dass diese Komprimierung der Arbeitskraft, also mehr an einem Tag zu arbeiten und dafür länger frei zu haben, wirklich funktionieren würde. Weil jetzt stell dir mal vor, die ganze Wirtschaft macht das.
Mhm.
Arbeitet nur noch 4 Tage, ja, dann haben ist Freitag, ja, Samstag zu.
Dann haben die ja mehr frei dann.
Naja, aber das müsstest du ja theoretisch auch allen Rathausmitarbeitern und so weiter.
Ja, sicher.
So, dann sind aber auch die Behörden zu.
Auch die Lehrer.
Ne? Das heißt, wenn du dann mal frei hast, kannst du auch nichts machen, wie zum Beispiel Behördengänge oder so weiter, weil da ja auch zu ist.
Ja, sicher.
Also
es ist halt nicht durchdacht. Also man muss einfach sagen, es ist nicht durchdacht, beziehungsweise es ist nur aus einer bestimmten Brille gesehen. Und daran erkennt man auch, an solchen Forderungen und an solchen Sachen erkennt man, dass das durch eine ideologische Brille gefärbt ist. Punkt. Da geht es um Wirtschaftsfreundlichkeit. Man will möglichst wirtschaftsfreundlich sein, auch wenn die Wirtschaft selber sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Ich mache das jetzt auch noch mal an einem anderen Beispiel fest, weil das ist jetzt gerade passiert. Also jetzt heute habe ich das gelesen. Da geht es um die Energieministerin. Da ging es
Reiche,
genau. Die ja quasi Lobby-Hintergrund hat und ja im Prinzip fristfrei in die Politik gewechselt ist. Und die wollte ja jetzt unbedingt mehr auf Gaskraft und so weiter und so fort setzen. Also das hat das zugenommen, hat dann natürlich postwendend sofort von der EU-Kommission Ärger gekriegt. Und das Beste ist eigentlich das Letzte, nämlich, dass sie dann nämlich auch noch vom Verband von den Wirtschaftsverbänden gesagt bekommen hat, hier pass mal auf, also ist ja alles schön und gut mit dem Gas, aber könnten wir das nicht eigentlich weiter so machen, wie das mit der Ampel war, weil das war eigentlich ziemlich gut und ausgewogen. Das sind solche Sachen, die versuchen da irgendwas und die versuchen wirtschaftsliberal zu sein, aber ich glaube nicht mal, dass es denen um die Wirtschaft geht, sondern ich glaube tatsächlich, dass es da um bestimmte Wirtschaft geht und bestimmte Leute, die da im Hintergrund sind.
Naja, es kann gar nicht um die ganze Wirtschaft gehen, weil es in vielen Branchen gar nicht funktionieren würde.
So.
Aber ich würde gerne noch mal auf ein paar Zahlen kommen, Lars.
Ja, gut.
So ein bisschen Statistik muss ja sein, ne?
Ja, doch, ist schon richtig. Zahlen sind immer gut.
Was schätzt du denn, wie viel Prozent Arbeitslosenquote wir aktuell haben?
Okay, ich sag 5%.
Nee, so gut war es, glaube ich, keine Ahnung, 1960 mal.
Na gut.
Aber nein, Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,5%.
Ja,
das ist so weit ganz, leicht geschubst wieder. 22 waren wir bei 5,5%. Aber den Höchstwert hatten wir mal 2005 mit 13%, kurz nach der Wirtschaftskrise da. Also so viel ist da nicht mehr. Das ist schon ein normaler Durchschnitt. Damit sind wir ziemlich weit oben in Europa.
Ja, also der arbeitenden Bevölkerung, wohlgemerkt.
Ja, logisch. Der arbeitsfähigen Bevölkerung.
Ja.
Was glaubst du, was sehen Experten, also wirkliche Wirtschaftsexperten, ne? Ja. Nicht unsere Bundesregierung? Denn, du lachst,
ja,
als größte Hemmnis für die Wirtschaft, dass es der gerade so schlecht geht.
Das ist, dass das Geld aus dem System gezogen wird wahrscheinlich.
Nee, das ist der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.
Ja, okay.
Wir reden doch nur über Arbeitskräfte heute.
Ja, gut.
Denn im März 2025 war jede dritte offene Stelle auch am Ende des Monats noch unbesetzt. Also nach über einem Monat.
Ja.
Das waren ganz genau 387.000 Stellen unbesetzt. Das ist im Vergleich zu zwei Jahren vorher, 23, ein Anstieg von 17,5%. Wir haben keine qualifizierten Arbeitsplätze mehr.
Weil wir keine Leute haben.
Genau, wir haben einen Fachkräftemangel.
Und das bedeutet, wir sind zu wenige.
Das heißt aber nicht, dass die anderen mehr arbeiten müssen.
So. Weil das auch nicht funktioniert.
Nö.
Vielleicht nochmal dazu. Also ich sehe das ja gerade in meinem neuen Beruf sozusagen auch, wie schwierig das ist, Menschen, die krank geworden sind, ne? Also das System, ich sag mal, das sollte ja eigentlich das größte Ding sein von der Wirtschaft. Menschen, die sozusagen, also durch den Fachkräftemangel auch, ne? Dass man sagt, okay, die Menschen sind krank geworden, die können in ihrem alten Beruf nicht mehr arbeiten. Die unterzubringen in neuen Berufen. Sozusagen. Und denen zu helfen, für eine Umschulung sich zu qualifizieren und so weiter und so fort. Das ist richtig harte Arbeit, überhaupt Betriebe zu finden, die bereit sind, das zu machen. Das ist gar nicht so. Also es gibt natürlich Betriebe und ich will auch gar nicht meckern über alle Betriebe, um Gottes Willen. Aber es ist leider so, dass es auch genug Betriebe gibt, leider in Deutschland, die irgendwie immer noch, obwohl wir in einem demografischen Wandel sind, also viel, viel mehr Ältere als Jüngere, wir einen Fachkräftemangel haben und bereit sind, Menschen dann gegebenenfalls im Quereinstieg zu qualifizieren, bei sich zu arbeiten. Also das ist total paradox, finde ich. Weil einerseits, andererseits. Ne? Und das wird halt gerade befeuert auch noch durch die Politik der Union, diese ganze Geschichte. Und das wird den Leuten, die da teilweise sind, die hart gearbeitet haben, die 25 Jahre in hochbelastenden Berufen oder noch länger, 30, 35 Jahre in hochbelasteten Berufen, also belastenden Berufen gearbeitet haben. Und da sind eben auch Handwerker dabei, gerade Handwerker. Und die werden jetzt im Prinzip vom System, auch wenn wir natürlich da sind und ihnen helfen, aber die haben im System kaum noch eine Chance.
Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, so ein Polizist oder ein Rettungssanitäter oder eine Pflegekraft oder Kindergartenerzieher, die sollen jetzt alle plötzlich statt maximal acht, 10 oder 12 Stunden am Tag arbeiten.
Sag doch auch mal Maurer.
Ja, oder Maurer.
Ja, auch. Ja.
Aber worauf ich hinaus wollte, viele von denen, gerade in den sozialen Berufen, die arbeiten ja schon im Schichtdienst.
Jo.
Und die haben teilweise längere Schichten als andere Arbeitnehmer.
Richtig.
Weißt du?
Ja.
Und den kickst du jetzt quasi nochmal kräftig in ihr Popo und sagst, nee, wir müssen alle länger arbeiten.
Ja.
Das ist doch unbegreiflich. Also verstehe ich nicht.
Ja, es ist vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, also jetzt, das ist jetzt ein Gefühl von meiner Seite, ich habe das Gefühl, die denken darüber gar nicht nach. Also darum geht es auch überhaupt nicht. Die interessiert das überhaupt nicht, was der normale Mensch irgendwie auszuhalten hat. Und wie gesagt, auch ein Maurer, das ist hochbelastend, dieser Beruf. Und wenn du das bis 60 schaffst, da überhaupt arbeiten zu gehen, in einem 8-Stunden-Tag schon, dann ist das schon gut.
Wobei der Maurer eher keine Schichtarbeit hat.
Nee, genau, der hat, du hast recht, Schichtarbeit ist natürlich nochmal die Steigerung obendrauf. Ja. Und trotzdem, Akkord und so weiter und so fort, egal wie, das ist ja körperlich, also es geht um die körperliche Belastung jetzt in dem Fall, also so sehe ich das.
Ja, so sehe ich das immer mit der Rente bis 70, was sie jetzt
am liebsten wollen. Ist das.
Das schafft das, doch das keiner. Das funktioniert vielleicht, wenn du im Bundestag sitzt, aber ja, in normalen Berufen schaffst du es gar nicht. Stell dir mal eine 70-jährige Kindererzieherin vor, die so eine 3-jährige oder so hochheben sollte.
Was ich verstehen kann, wo ich sage, okay, und ich habe manchmal das Gefühl, die haben einfach nicht richtig zugehört zu dem, was bestimmte Leute gesagt haben. Dieses mit bis 70 arbeiten und so, ne? Du musst in diesem Land ein System haben, wo du mit 65 spätestens in Rente gehen kannst, vielleicht sogar noch früher, gerade wenn du einen hochbelastenden Beruf gearbeitet hast, wie Pflege und so weiter und so fort, weil du es einfach körperlich und seelisch auch nicht mehr kannst irgendwann. Aber andererseits könnte man ja auch sagen, also erstmal mit 65 kannst du in Rente gehen, fertig. Dass man natürlich den Leuten dann das ermöglicht, also ermöglichen könnte, das noch länger zu machen, ja bitte. Aber zwingt doch nicht jetzt das ganze Land dazu, was zu machen, was nicht jeder leisten kann einfach. Also alleine rein körperlich schon nicht.
Was schätzt du denn, wie viel von diesen faulen Rentnern, also Leuten ab 67, denn wirklich arbeiten gehen? Weil es gehen ja welche arbeiten.
Ja, das sind nicht wenige, weil die nämlich tatsächlich mit der Rente nicht auskommen.
Ja, das ist was anderes. Ob das immer der Grund ist, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, also weil dazu schweigen sie ja.
Ich glaube, die Rentner sind besser als ihr Ruf bei der CDU. Ich würde sagen, ich sag mal 8%.
Nö, letztes Jahr, 2024, sind mehr als 1.100.000 Rentnerinnen und Rentner nach Arbeiten gegangen. Das macht einen Schnitt von 12%, also mehr als jeder Zehnte. Im Vergleich, 2004 waren das nur 288.000. Also es gehen schon deutlich mehr arbeiten. Mehr als vierfach so viel wie vor 20 Jahren.
Da sind natürlich auch alle bei. Also auch die, die noch arbeiten wollen, können und sich halt noch was gesucht haben, einfach damit sie unter Leute sind. Oder eben auch Leute, die arbeiten müssen und sich das sonst nicht leisten können und halt einfach gezwungen dazu sind.
Und das mit dem Minijob zum Beispiel, damit die Arbeitgeber sparen, das hat sich ja nun als Fehler rausgestellt, weil dadurch sind viele Teilzeitkräfte einfach weggefallen.
Ja.
Also eigentlich müsste man als ersten Schritt nicht sagen, ihr müsst im Teilzeit mehr arbeiten, sondern wir schaffen die Minijobs ab. Dann werden auch wieder mehr Sozialabgaben und Steuern gezahlt und die Arbeitgeber müssen mal vernünftige Löhne zahlen. Entschuldigung, den konnte ich mir nicht verkneifen.
Ja.
Lars, wie viele Überstunden hast du in deinem Leben so geleistet?
Oh, böse Frage.
2.
Viele? Nee, sehr viele. Also ich glaube in 25 Jahren Pflege, ich glaube ich stapel gerade total tief, aber 10.000 bestimmt.
Kann nicht sein, du bist immer ein Hochstapler.
Ja, aber es sind bestimmt 10.000 Überstunden.
Was schätzt du denn, wie viele Überstunden jährlich in Deutschland geleistet werden?
Sehr viele.
Also wir haben 47 Millionen Arbeitnehmer im Moment. Mhm. Letztes Jahr 2024 wurden mehr als 1 Milliarde Überstunden geleistet. 552 Millionen Überstunden wurden bezahlt.
Und der Rest nicht.
638 Millionen wurden nicht bezahlt. Also wie wäre es, wenn wir einfach mal die Überstunden auch bezahlen? Mhm. Vielleicht wären dann die Leute auch etwas bereiter.
Ganz ehrlich, also wenn ich jetzt überlege, meine 10.000 Überstunden, also teilweise habe ich sie ausbezahlt bekommen. Und uns hat man tatsächlich die Wahl gelassen, macht ihr das oder macht ihr das nicht? Also nicht bei jedem.
Oder abfeiern.
Oder abfeiern, ja genau.
Ja, wenn das so einfach wäre.
So, ja, genau das ist der Punkt. Du kannst sie ja gar nicht abfeiern. Und das Ausbezahlen ist aber auch so eine Sache, weil du hast ja immer die Hoffnung, was war zumindest das, was ich und meine Kolleginnen gehabt haben die ganze Zeit, immer die Hoffnung gehabt, wir kriegen das hin, dass wir uns ein bisschen erholen können, irgendwie. Dass man das verlängert oder was auch immer. Und wir haben das auch versucht tatsächlich, dann zu sagen, okay, du bleibst jetzt 2 Wochen zu Hause. Und wir gucken, dass das Problem war dann bloß, ja, die Person hatte dann weniger Überstunden. Aber alle anderen haben dann Überstunden gemacht, weil sie natürlich für die Person dann mitgearbeitet haben. Und da ist ja eben der Haken im System, ne? Ja. Also du baust keine Überstunden ab, du verteilst sie bloß anders. Und das ist das Problem. Also das im Prinzip muss man an das Grundübel sozusagen dran. Und ja, du kannst sie auszahlen lassen und dann ist es alles auf Null, aber dein Körper sagt halt auch irgendwann Schluss. Und ich habe das tatsächlich gehabt, ich habe 6 Wochen am Stück gearbeitet. Mit einem Tag Pause mal dazwischen, alle 2 Wochen oder so, einen Tag, weil dann war schon wieder vorbei. Das war nicht geplant oder das war auch nicht eingepreist, aber durch Krankheit, durch sonstige Geschichten, musstest du immer wieder einspringen. Und das ist halt einfach das Problem. Ja?
Ja, Sie glauben jetzt, dass Sie quasi mehr Leute zu Überstundenbereitschaft kriegen, wenn Sie sagen, Sie machen die Überstunden steuerfrei. Im Endeffekt ist es ein Arbeitsgebergeschenk, ein Geschenk an die Arbeitgeber, mehr nicht.
Ich sag mal so, es lohnt sich natürlich gewisserweise mit den Überstunden, die ausbezahlen zu lassen. Ne? Also auch jetzt schon wird sich das theoretisch lohnen. Aber jetzt kommen wir wieder zu diesen Teilzeitgeschichten, ne? Frauen und Care-Arbeit oder vielleicht, und das habe ich auch gehabt, Witwen, die arbeiten, also die noch nicht im Rentenalter sind, aber kurz davor, ihr Mann ist gestorben, sie sind die Dazuverdienerin gewesen.
Die dürfen nur einen bestimmten
Höchstsatz. Die dürfen das gar nicht, sonst kriegen sie nämlich das Geld ihres Mannes nicht. Übrigens eine Rente, die, wo ich sagen muss, Himmel hilf, aber mit Überstunden, also das, was wir da hatten, das musste alles abgegeben werden. Es musste alles abgegeben werden. Da ist nichts, dass die Witwe sich in einigermaßen vernünftiges Gehalt auf Vollzeitniveau einer Pflegeassistentin wenigstens halten konnte, sondern nein, die musste alles abgeben, damit sie die Rentenansprüche ihres Mannes nicht verliert. Und das sind Sachen, da kann man auch mal rangehen, ne?
Ja, aber Lars, da sind wir ja schon wieder bei der Steuerpolitik und
was. Ja, aber ne? Das hat auch ganz viel mit Arbeit zu tun. weil die natürlich auch, also das ist dann nämlich auch noch so, dann sitzt eine Kollegin, sie guckt uns zu, würde gerne mehr arbeiten, darf sie aber nicht, weil sie sonst die Geldansprüche verliert. Also da muss man auch mal sehen, also das sind auch Sachen, wo Leute dran gehindert werden, aktiv dran gehindert werden, am Arbeitsleben mehr zu partizipieren und natürlich auch für sich einen gewissen Lebensstandard zu erwirtschaften. Wir reden hier von keinen hohen Beträgen. Also das war eine Rente, die war wirklich also minimal. Da habe ich nur gedacht, meine Güte nochmal. Und dafür ist es echt hart. Also das und das ist mehr als eine Kollegin gewesen, die ich da hatte, wo das so war. Vollzeit, also sowohl examinierte Kräfte als auch Pflegeassistenten. Und das ist halt, und solche Sachen passieren halt in Deutschland ständig und überall. Und das wird nicht angegangen, so ein Kram.
Ganz vieles, was nicht angegangen wird. Also ich habe letztens irgendwo gelesen, dass Arbeitgeber darauf drängen, dass die Sozialhilfe und so weiter erhöht wird, weil die sind ja nicht dafür zuständig, dass existenzsichernde Löhne gezahlt werden. Und genau das ist im Prinzip auch das, was Merz verfolgt mit seiner Arbeit. Im Endeffekt wird es immer an denen hängen bleiben, die arbeiten gehen und nicht die Arbeit anbieten.
Das ist auch echt problematisch, finde ich. Also das ist einfach diese Haltung, dazu sagen, also da sind Leute und nö, die Unternehmen müssen, das muss ja laufen. Wofür muss das laufen, wenn es nicht funktioniert? Und wenn davon, dass die Menschen in diesem Land nichts haben, ihr seid gewählt Volksvertreter. Ihr sollt für die Menschen in diesem Land arbeiten, nicht für die Konzerne oder nicht ausschließlich für die Konzerne. Aber das ist ja wieder Kapitalismus und das böse Wort und so.
Aber Lars, das war doch bei der Regierung von vornherein klar,
für wen die arbeiten. Ja, natürlich. Und das ist, man muss auch sagen, dieses absolut Stillschweigen der SPD auch, ne, in dieser Regierung, das ist ja einfach nur noch, also das tut mir, also als ehemaliger Sozialdemokrat, muss ich sagen, tut mir das einfach nur noch weh, das zu sehen, dass die einfach nichts mehr auf die Kette kriegen. Und mir tun auch die Genossinnen leid, die tatsächlich stabil sind, die halt eine andere Denkweise haben in der Partei, aber die haben ja gar nichts mehr zu sagen.
Vom Mindestlohn 15 Euro ist auch nicht mehr die Rede, ne? Obwohl nichts das ja angeblich nicht. Ja ausgehandelt werden sollte.
Es wird nur noch wie erstarrt daneben gesessen, wenn irgendwie wieder was passiert. Und das ist ja, ich sag mal, im Bundestag wird ja jetzt ganz anders diskutiert, tatsächlich, Gott sei Dank. Aber da wird einfach nur stumm daneben gesessen. Und die CDU, diese Leute, die da sind, die dürfen machen, was sie wollen.
Was meinst du, da wird anders diskutiert?
Na, also es ist ja so, dass es Parteien gibt, also ich sag mal, die Grünen fangen jetzt gerade wieder an, also wieder relevant zu werden, sag ich mal so, wenn es um bestimmte Sachen geht. Und auch unsere Partei, also die Linke, wir greifen die ja auch wirklich hart an im Bundestag. So, und die sitzen da einfach und ignorieren das, was wir sagen. Also was heißt sitzen und da ignorieren, aber da kommt nichts an. Das ist vollkommen egal. Was ich noch sagen möchte zum Thema, also wir haben jetzt ja natürlich hauptsächlich über Arbeitsplätze und über Arbeitszeiten und so weiter geredet.
Ja, logisch.
Man muss einfach sagen, wir können wirklich tatsächlich jede Woche über diese Regierung eine Sendung machen. Die zwei
das
Stunden
will dauern. Ich nicht, Lars.
Ich auch nicht. Aber wir haben ja noch nicht geredet über den Innenminister, den Totalausfall. Wir haben noch nicht über den Kanzler selbst richtig geredet, weil der, also Herr Stromberg bloß oder Mr. Burns, je nachdem. Als dieses Bild von Merz, wie er Trump da gegenüber gesessen hat, der sah aus wie Stromberg. Das war 1:1. Das war eine Imitation von Stromberg. Also unfassbar. Also was der auch für Ansagen macht, insgesamt auch auf dem internationalen Parkett. Also ich fühle mich von dem überhaupt gar nicht gut vertreten. Also so null. Aber gut, ist vielleicht schwierig. Also diese ganze Regierung stinkt vom Kopf her absolut, also schlimm.
Aber wir haben vorher schon gesagt, es ist nicht unser Kanzler und da müssen wir nur jetzt durch.
Ja, das ist ja richtig, das ist ja Demokratie, das weiß ich auch alles, aber so wie die gerade arbeiten, wollen sie die Demokratie möglichst doll abschaffen und schnell. Auch jetzt wieder gelesen im Spiegel, glaube ich, war es, da ging es um einen Think Tank, der jetzt entsteht gerade im Dunstkreis von Herrn Spahn, die vorbereiten sollen, wie eine zukünftige Zusammenarbeit mit der AfD aussehen könnte, mit der CDU. Und das heißt, es ist im Prinzip jetzt schon klar, also jetzt ist eigentlich schon klar, dass das bedeutet, dass wir bei der nächsten Wahl damit rechnen müssen sogar, dass die loslegen.
Hast du das nicht vorher gewusst?
Natürlich wusste ich das. Ich wusste das, du wusstest das. Ich glaube, jeder, der, ich sag mal, eher links ist, wusste das, also in der Linken ist, wusste das, dass genau das vorbereitet wird. Also diese bürgerliche Mitte, von der alle reden, die CDU gehört jedenfalls nicht in die bürgerliche Mitte. Die sind definitiv nicht mehr in der bürgerlichen Mitte angekommen. Das ist vorbei. Und jeder, der da in dieser Partei ist, und das sage ich jetzt hier ganz deutlich, ist für mich in meinen Augen Steigbügelhalter für Leute, die gerade Mist bauen. Und ich sag mal, innerhalb der CDU, und ich habe aber leider keine Hoffnung darauf, dass das passiert, müsste es eigentlich mal einen Ruck geben in Richtung Mitte zurück. Und das hat nichts mit einem Linksruck zu tun, weil ihr seid so weit rechts, dass ihr erstmal wieder in die Mitte müsst, bevor ihr nach links gehen könnt. Also erstmal wieder gerade ziehen der Steuer, bevor man dann von einem Linksruck reden kann. Ja, aber so viel Hoffnung habe ich gerade nicht.
Du hast das falsch verstanden. Wenn ich eine scharfe Rechtskurve mache und will in die Mitte, muss ich einen Linksruck machen.
Naja, das meine ich ja. Ja, das Linksruck, ob man das nicht einfach wieder gerade zieht. Also gerade, einfach nur geradeaus und nicht rechts abbiegen.
Naja, im Moment sind sie arg im Rückwärtsgang. Weil den 8-Stunden-Tag, den gibt es seit 1919. Und den hat jemand erfunden, der gesagt hat, wir brauchen 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Ruhe und 8 Stunden Schlaf. Mit ja. Ruhe ist andere Aktivitäten. Sowas gemein. Wie Familie.
Ja.
Das ist nicht unbedingt immer Ruhe, das wissen wir alle.
Genau.
Ja. Vielleicht könnt ihr uns mal schreiben, sagt uns, was ihr arbeitet, was ihr so für Stunden habt und ob ihr glaubt, dass ihr 10 bis 12 Stunden jeden Tag arbeiten könnt, was ihr davon haltet. Und ich glaube, das war's für heute.
Ich glaube auch.
Brauche meine 8 Stunden Schlaf.
Ja, genau. Also, ihr Lieben, das war
der Dithmarscher Rotkohl mit
der linke Podcast.
Ach so.
Das war
der Dithmarscher Rotkohl mit
der linke Podcast. Das war willst du jetzt die 2 Stunden noch vollkriegen, ja? Ja,
genau.
Okay. Das war
der Dithmarscher Rotkohl,
der linke Podcast
mit
Lars
und Thomas.
Tschüss.
Tschüss.